ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Hallo und willkommen zu den Tagesthemen. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Wer lange schweigt, wird lange für klug gehalten, heißt ein Sprichwort. Hat Kanzler Olaf Scholz etwa darauf gesetzt? 2 Wochen lang, seit dem Urteil des Verfassungsgerichts zum 60 Milliarden Sondervermögen, hat er konkret dazu öffentlich kaum ein Wort gesprochen. Umso größer heute die Erwartungen an seine Regierungserklärung. Die dauerte dann etwa 25 Minuten. Aber was steckte drin? Ein typischer Scholz eben, meinen da einige. Doch genau der ist vielen jetzt einfach nicht mehr genug, Nicole Konert.
Es hat geschneit in Berlin. Der Weihnachtsbaum vor dem Bundestag wird schon aufgestellt. Doch so richtig weihnachtlich fühlt sich im Parlament gerade wohl keiner. Auf der Besuchertribüne viele interessierte Bürgerinnen und Bürger. Sie erwarten Antworten vom Kanzler in der Haushaltskrise. Wird er Fehler eingestehen und gibt es nächstes Jahr überhaupt noch Geld? Jedenfalls nicht für die Gas- und Strompreisbremse. Der Kanzler verspricht:
Sollten die Preise für Energie dennoch erneut unerwartet dramatisch steigen, sind wir jederzeit in der Lage, kurzfristig zu handeln.
Konkreter wird Scholz heute nicht. Seit Tagen diskutiert die Ampelkoalition, wofür nächstes Jahr Geld ausgegeben werden kann.
Diese Beratungen sind, wie sollte es anders sein, noch nicht abgeschlossen. Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit.
Scholz hält sich an seinem Manuskript fest und dann kommt er wieder der Satz, der Hoffnung geben soll.
You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es.
Gelächter bei der Union, die offenbar schon Strichlisten über Scholz-Phrasen führt. Auftritt des Oppositionsführers Friedrich Merz. Der ist angriffslustig.
Verglichen mit Willy Brandt, verglichen mit Helmut Schmidt, sogar mit Gerhard Schröder, muss man doch spätestens nach dieser Regierungserklärung von heute Morgen zu dem Schluss kommen. Sie können es nicht. Die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens 2 Schuhnummern zu groß.
Wie steht Scholz zur Schuldenbremse oder einer haushaltspolitischen Notlage im kommenden Jahr? Der Kanzler lasse die Debatten einfach laufen, so die Kritik.
Beenden Sie das doch und sagen Sie ganz klar, es wird keine Sozialkürzung in diesem Land geben. Das wäre so dringend notwendig, meine Damen und Herren.
Versteinerte Miene beim Kanzler, aber auch auf der Regierungsbank. Verwundert schaut so mancher Bürger dem Schlagabtausch zu. Wie wirkte der Kanzler auf Sie?
Ich finde, er kann die Menschen nicht mitreißen. Das ist meine persönliche Meinung.
Schwach, also er hat sich selber natürlich gelobt, wunder was, aber es ist ja eigentlich nicht so.
Ich habe da wenig Vertrauen. Für mich wirkte das wirklich abgelesen, Phrasen, einfach, ich will fertig werden, ich möchte hier meinen Punkt machen, aber keine Energie, keine Leidenschaft, kein Wahrnehmen dieser Not.
Dass Scholz mit seinen Reden nicht mitreißen kann, überrascht Scholz-Biograf Lars Haider nicht. Die Haushaltskrise werde aber dem Kanzler zugerechnet. Das könnte Folgen haben.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie er sich davon wieder erholen wird, weil eben es an seiner Kernkompetenz rührt. Man hat ihm nie abgenommen, dass er ein großartiger Rhetoriker ist und Kommunikator. Aber man hat ihm immer, die ihn verteidigt haben, haben immer gesagt, pass mal auf, der kann Politik, der sagt, was er macht und macht, was er sagt. Und das hat jetzt nicht funktioniert. Es ist sein Fehler. Es war seine Idee, das so zu machen. Und ich befürchte, das war es tatsächlich für den Kanzler Olaf Scholz.
Das wird der Kanzler sicherlich anders sehen. Die Ampelkoalition verspricht, bis Weihnachten soll es Lösungen für die Haushaltskrise geben.
Dann sprechen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Herr von Lucke, glauben Sie auch, dass sich Olaf Scholz wohl von dieser Krise nicht mehr erholen wird?
Es ist die Frage, was man unter sich erholen versteht. Wenn man davon ausgeht, dass es wirklich so läuft, wie es die Opposition jetzt betreibt, den Kanzler ja regelrecht vor sich hertreibt und darauf setzt, dass wir bis zum Sommer nächsten Jahres Neuwahlen bekommen, weil die Koalition faktisch aufgeben sollte, dann kann man daran große Zweifel haben, weil diese Koalition aus Schwäche aneinander klebt. Alle 3 Parteien haben große Angst abzustürzen. Das heißt, das wird es wohl nicht sein. Aber die Frage ist die, ob diese Koalition noch gut über die nächsten 2 Jahre kommt. Und wenn man das als Erholung begreift, dann kann man daran große Zweifel haben. Denn ihr Zustand ist desolat und der Kanzler hat heute wiederholt nicht die Führung bewiesen und gezeigt, die die Bevölkerung offensichtlich erwartet.
Viele haben ja in seiner Erklärung heute auch ein Wort des Bedauerns nach dem Urteil des Verfassungsgerichts vermisst. Sie auch?
Ja, ich habe das ein Stück weit vermisst, weil es ein bisschen mehr an Einsicht gezeigt hätte, dass man diese ganze Angelegenheit von Anfang an falsch angelegt hat. Das hat dann Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, getätigt. Die sagte tatsächlich, wir haben einen Fehler gemacht. Diesen Fehler, um den weiß Olaf Scholz sehr genau. Aber es ist eben nicht seine Art, überhaupt nur Fehler einzugestehen. Und das ist ein Stück weit sein Problem. Die Aura des immer besser Wissenden, desjenigen, der behauptete, er habe alles im Griff, obwohl wir über Jahre mittlerweile schon eigentlich von Beginn an, spätestens von Beginn des 2. Jahres, eine Koalition erlebt haben, die sich alleine im Streit erging. Dieses Beharren auf der starken Führung seiner selbst, das fällt ihm jetzt auf die Füße. Und das macht es so fatal, wenn er auch heute wieder nicht klare Angaben gemacht hat, eigentlich alles auf die lange Bank geschoben hat.
Ja, Sie sagen es. Er hat auch nach 2 Wochen des Schweigens kaum konkrete Antworten gegeben, wie er die Haushaltskrise anpacken will. Was für eine Strategie fährt denn sein Team da?
Ja, es ist, wenn man es mal böse formuliert, die Strategie nicht des Aussitzens, die man ja immer seinem vorhin nicht genannten Vorgänger Helmut Kohl zugeschrieben hat, sondern die Strategie des Ausschweigens. Kohl, never explain, never complain. Niemals erklären, sich niemals erklären, sich niemals beklagen, ist die Strategie von Anfang an. Scholz-Strategie, dass sich niemals erklären, niemals beklagen, das läuft ins Leere, weil er muss den Menschen erklären, wie diese Notlage, die er ja selber beschreibt, er sagt, dass heute ein Ausnahmezustand erreicht ist, wenn er keinen klaren Anhaltspunkt dafür gibt, wie er in dieser Lage mit einer Koalition, die sich die letzten Wochen, Monate immer nur im Streit ergangen ist, wie er damit zurande kommen will, dann bleibt das Land natürlich in einem Maße irritiert, verunsichert. Und das mildert natürlich immer mehr das Vertrauen in die Regierung und damit auch das Vertrauen in den Kanzler. Er muss letztlich die Führung tätigen, die er uns immer versprochen hat. Und das ist 2 Jahre lang faktisch ausgeblieben.
Wie lehrreich war denn für Sie heute der Auftritt von Friedrich Merz, der ja gerne Olaf Scholz als Kanzler ablösen würde?
Er war sehr bemerkenswert. Er war insofern bemerkenswert, weil man sagen muss, Friedrich Merz versuchte regelrecht frontal den Stier, wenn man von einem Stier Scholz noch sprechen wollte, bei den Hörnern zu packen. Einen so aggressiven Angriff ad personam. Sie können es nicht. Die Schuhe sind Ihnen 2 Nummern zu groß. Das ist schon deutlich der Ausdruck der Tatsache, dass Merz massiv in die Offensive geht. Es ist übrigens auch nicht mehr die Rede davon, wie sie noch Markus Söder vor kurzem anstimmte, dass man sagte, man könne ja gegebenenfalls auch darüber nachdenken, in eine Koalition mit der SPD eintreten. Man könnte das ja fast auch Patriotismus nennen, wenn man anbietet, die Grünen und die FDP sollten gewissermaßen den Laden verlassen. Man mache eine große Koalition. Nein, Friedrich Merz spielt nur noch auf eines. Er spielt auf eine Koalition, die er meint, sturmreif schießen zu können und hofft darauf, tatsächlich Neuwahlen zu erreichen. Er will auch gar nicht mehr in diese Koalition eintreten, denn eines ist auch ganz offensichtlich. Friedrich Merz hat inhaltlich auch nichts geboten. Er hat auch nicht deutlich gemacht, wo er die 60 Milliarden herbekommen möchte. Er hat nur das gemacht, was eine harte Opposition tätigt. Er hat diesen Kanzler massiv attackiert.
Ja, aber er hat ja inhaltlich etwas, er will ja der Schuldenbremse auf jeden Fall treu bleiben. Nur gehen ihm einige Union-Ministerpräsidenten bei dem Thema ja gerade verloren, die eine Aufweichung der Schuldenbremse fordern. Kann das gut gehen für Merz, wenn er so hart bleibt bei dem Thema?
Das ist ja genau sein Dilemma. Er selber kann auch nicht angeben, wie die großen Projekte, die ja auch eine Union übrigens sofort, wenn sie in die Regierung käme, betreiben müsste oder die sie mit weiter tätigen müsste, die großen Transformationsprojekte ohne Geld beziehungsweise mit völligem Einhalten der Schuldenbremse und ohne neue Schulden zu tätigen sind. Und dieser Konflikt ist mittlerweile in der Union voll im Gange. Das ist nicht nur der Berliner Bürgermeister, das ist auch der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident, der von einem Ausnahmezustand spricht. Sie alle fordern so etwas wie die Infragestellung der Schuldenbremse, zumindest aber eine weitere Notlage, damit das Geld auch vor allem in den Osten fließt. Herr Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, sagt das Gleiche, damit man übrigens auch im Kampf gegen die AfD bestehen kann. Und da zeigt sich ein Riss innerhalb der Union, der übrigens auch durch einen Riss in der Ökonomie noch verstärkt wird. Es sind mittlerweile Ökonomen auch im konservativen Spektrum, Herr Fuß, Herr Hüther, alle beide Industrienah, die dafür plädieren, dass man letztlich die Schuldenbremse, wenn nicht abschafft, so weit gehen sie nicht, aber doch zumindest in Frage stellt, weil letztlich gegenwärtig die Investitionen nötig sind. Und da ist das große Problem auch von Friedrich Merz. Olaf Scholz mag als kluger Taktiker darauf setzen, dass dieser Riss in der Union sich weiter auftut, dass die Zeit ein Stück weit für ihn spielt und dass die Ministerpräsidenten der Länder vielleicht Friedrich Merz doch noch abbringen, dass er sich in diesem Punkt kulanter zeigt. Das ist die ganz große Frage. Das könnte noch ein letzter Rettungsanker für Olaf Scholz und die Koalition sein.
Sagt Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Wellmer.
Wie der Kanzler seine Haushaltspolitik erklärt oder eben nicht, dazu die Meinung jetzt von Matthias Deiß vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
13 Tage ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht die Schuldenpolitik der Ampel für null und nichtig, weil verfassungswidrig erklärt hat. Wer wie ich angesichts dieses Hammerurteils heute aber Selbstkritik, vielleicht sogar ein wenig Demut von Bundeskanzler Scholz erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Kein einziges Wort. Stattdessen dies. Viel sei im Umgang mit der Schuldenbremse bislang eben nicht eindeutig geklärt gewesen, lamentierte der Kanzler. Angesichts der zahlreichen Warnungen im Vorfeld eine Ausrede ohne Schlagkraft. Und das Urteil gelte, wissenschaftlich aber mag es weiter diskutiert werden. Das ist Uneinsichtigkeit fast schon am Rande der Richterschelte. Dass Olaf Scholz gerade von so vielen Seiten Besserwisserei und Überheblichkeit vorgeworfen wird, das darf, das kann nach diesem Auftritt niemand mehr, auch den Kanzler selbst, nicht verwundern. Was nun einen Ausweg aus der Haushaltskrise angeht, klar ist nach dieser Regierungserklärung nur, weder hat die Ampel bisher einen gefunden, noch hat der Kanzler heute einen gewiesen. Zwei mögliche Auswege scheinen nun aber endgültig versperrt. Eine Reform der Schuldenbremse wird es mit der Union unter Friedrich Merz als Vorsitzenden genauso wenig geben wie eine sogenannte Koalition der Vernunft zwischen den beiden Volksparteien unter der Führung von Olaf Scholz. Das Tischtuch zwischen Kanzler und Oppositionsführer, es scheint zerschnitten. In einer solchen Krise ist das kein gutes Zeichen.
Die Meinung von Matthias Deiß. Es sieht nicht gut aus für die Ukraine zu Beginn dieses Winters. Fast 2 Jahre Krieg haben die Bevölkerung mürbe und müde gemacht. Russland greift im Osten ununterbrochen und mit immer neuen Waffen an. Wie lange kann die Ukraine noch dagegenhalten? Und vor allem, wie lange, wenn die EU nicht mal ein Drittel der versprochenen Artilleriegranaten liefern kann und die Unterstützung, die anfangs noch so felsenfest schien, wegzubröckeln droht? Auch bei manchen NATO-Mitgliedstaaten. Über das Treffen der NATO-Außenminister gleich mehr. Erstmal Birgit Firnig mit Eindrücken von der Front.
Szenen aus einem Schützengraben bei Avdiivka, bei Donetsk, gefilmt vor einigen Tagen. Mit diesem Video zeigt der ukrainische Regisseur Alex Sentsov, wie ukrainische Soldaten unter Beschuss geraten. Verzweiflung, Leid. Ein Funker wird verwundet. Plötzlich rollen russische Panzer heran. 4 Panzer, sie schießen auf uns, sie umkreisen uns jetzt. Stundenlang erwidern sie das russische Feuer, ringen um das Leben des Angeschossenen, kämpfen gegen die Kälte. Sentsov filmt und ist dabei selbst Soldat, seit seiner Freilassung aus einem russischen Straflager. Später reden wir mit Elena Riesch, einer Überlebenden aus dem Schützengraben. Wir sind zwar völlig erschöpft und müssen uns eigentlich ausruhen, aber wir wissen, Russland ist ein gieriger Bär und er wird sich mit nichts zufrieden geben. Also müssen wir alles dran setzen, ihn zu stoppen. Doch im Augenblick geht das kaum voran, so Nico Lange, zermürbend für die Ukrainer.
Das ist kein Krieg, wie man ihn aus historischen Aufnahmen kennt mit Panzerschlachten, sondern das sind Soldaten in Schützengräben, die dort sehr lange ausharren müssen und die, wenn überhaupt, dann in ganz kleinen Schritten vorankommen.
Ähnlich die Lage, ca. 200 Kilometer südwestlich bei Saporischschja. Hier räumt eine Spezialeinheit russische Minen, so viele wie möglich, bevor der Winter richtig einsetzt und der Boden gefroren ist. Einer von ihnen, ein deutscher Soldat, hier rechts im Bild. Er nennt sich Butja Freimann. Früher war er Feldwebel in der Bundeswehr, jetzt ist er als Freiwilliger in der ukrainischen Armee.
hier sieht man ein Spektrum, das ich sonst so in der Facettenreichtum so noch nicht erlebt habe. Ich würde schon fast sagen, aus den 40ern bis heute ist alles dabei.
Zusammen mit anderen Freiwilligen aus dem Baltikum, Skandinavien, Frankreich und den USA räumt der deutsche Soldat seit Monaten die Minen der Russen. Sie operieren als Teil der Gegenoffensive entlang der Front, als eine Art Speerspitze, damit die ukrainischen Streitkräfte vorrücken können. Doch im Augenblick kommen sie nur noch langsam voran. Bei sinkenden Temperaturen wird das Räumen der Minen immer komplizierter.
Diese Minenfelder sind ein riesiges Problem für die ukrainischen Soldaten, weil sie wie auf dem Präsentierteller sind, wenn sie versuchen, diese Minen zu entfernen. Und da muss man sich überlegen, gibt es neue Instrumente, Drohnen, Roboter, große Maschinen, um diese Minen wirklich großflächig zu räumen, weil so geht das einfach zu langsam und ist auch zu gefährlich.
Eine schwierige Phase für die Soldaten vor Ort, zumal der Nachschub an Militärhilfen aus dem Westen zu stocken scheint.
Gerade sowas in diesen Minenabwehrmitteln und in der elektronischen Kampfführung, da kann definitiv noch ein bisschen mehr kommen. Und dann kann man natürlich auch irgendwann über irgendwelche Marschflugkörper oder Flugzeuge reden, aber dieser Basissatz muss bestehen.
An der Front bei Avdiivka gelingt es den Soldaten nach 5 Stunden Beschuss, den verwundeten Funker in ein nahegelegenes Krankenhaus zu evakuieren. Das Video von Regisseur Alex Sentsov geht viral. Die Erschöpfung ist groß unter den Soldaten. Hinzu kommt die Sorge, dass die Unterstützung aus dem Westen ausbleiben könnte.
In Brüssel haben heute die Außenminister der NATO-Mitgliedstaaten über die Unterstützung für die Ukraine beraten. Und Markus Preis hat für uns das Treffen verfolgt. Markus, weniger Munition für die Ukraine als versprochen, weniger Geld für Hilfe aus den USA. Wie sehr stehen die NATO-Mitgliedstaaten jetzt noch hinter der Ukraine?
Tja, wenn man auf die Rhetorik guckt, dann stehen sie hundertprozentig dahinter. Alle betonen natürlich, wie wichtig der Kampf der Ukraine ist, dass dort eben auch unsere Sicherheit verteidigt wird. Aber wenn man auf die praktischen Schritte guckt, dann kann man schon sagen, es wird nicht alles getan. Das ist vielleicht auch in gewisser Weise logisch. Zum Beispiel bei den Waffensystemen, da wünscht sich die Ukraine viel, was andere Länder, zum Beispiel Deutschland, was die USA nicht liefern wollen. Einfach, um nicht zu stark in diesen Konflikt involviert zu werden. Aber auch wenn man sozusagen diese politischen Entscheidungen wegnimmt, die praktische Ebene, die ist nach 2 Jahren Krieg auch noch nicht besonders erfolgreich. Die Ukraine braucht dringend Granaten, aber die werden eben aus der EU teilweise immer noch in andere Länder verkauft, obwohl die Ukraine sie so dringend braucht. Der litauische Außenminister hat heute gesagt, dass es in der Ukraine bei der Gegenoffensive keine größeren Erfolge gibt. Das liegt auch daran, dass nicht mehr geliefert wird. Das ist auch eine Entscheidung, die man hier im Westen getroffen hat.
Markus, die Ukraine ist das eine, es geht aber auch wieder um den Umgang mit Russland. Da gibt es neuen Ärger. Worum geht es da?
Ja, da geht es darum, dass am Donnerstag und Freitag in Skopje, der Hauptstadt von Nordmazedonien, ein Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa stattfinden soll. Und wer soll daran teilnehmen? Auch der russische Außenminister Sergej Lavrov. Der steht auf der EU-Sanktionsliste und eigentlich kann er gar nicht mit dem Flugzeug dorthin kommen, weil er dann über EU-Gebiet fliegen müsste. Aber Bulgarien will ihm sozusagen diesen Weg öffnen und dagegen gab es heute hier massive Proteste. Allen voran von den baltischen Staaten, die gesagt haben, wir nehmen da nicht teil, wir setzen uns nicht an den Tisch mit jemandem, der zum gleichen Zeitpunkt, dessen Land zum gleichen Zeitpunkt in der Ukraine Menschen umbringt. Und der litauische Außenminister hat gesagt, wie oft will man diesen Fehler wiederholen? 2, 3, 4 Mal wieder mit Russland zu sprechen. Ein Land, das wirklich nicht nur die Interessen der EU schädigt, sondern auch sozusagen gegen deren Existenz letztlich vorgehen möchte.
Markus Preis in Brüssel, vielen Dank für diese Einschätzung. Dankeschön.
Gerne.
Die Waffenruhe im Gazastreifen um 2 Tage verlängert bis Donnerstag früh. 2 weitere Tage, um noch mehr Geiseln aus der Hand der Terrororganisation Hamas freizubekommen. Auch heute Abend gelang das wieder, unter den Geiseln eine Deutsche. Viele Familien warten in Israel sehnsüchtig darauf, dass ihre Angehörigen zurückkehren. Bei denjenigen, die ihre Liebsten wieder in die Arme schließen konnten, ist die Freude kaum mit Worten zu fassen. Und gleichzeitig tut sich ein Abgrund auf. Wenn man nach und nach hört, was die Freigelassenen in ihrer wochenlangen Geiselhaft erlebt haben, eine Zeit, die tiefe Wunden hinterlassen wird. Mike Lingenfelser.
Endlich in den Armen seiner Mutter. Der 12-jährige Etan Yahalomi kommt frei, nach 7 Wochen in Geiselhaft der Terrorgruppe Hamas. Erst das Massaker, dann die Gefangenschaft. Das wird er wohl nie vergessen. Für seine Familie sind seine Schilderungen ein weiterer Schock. Die Hamas hat ihn gezwungen, die Horrorvideos des Massakers anzusehen, gegen seinen Willen. Wenn er geweint hat, haben sie ihm mit dem Gewehr gedroht, still zu sein. Bei seiner Ankunft in Gaza haben ihn die Leute auf der Straße geschlagen. Wir reden hier über einen 12-Jährigen. Die ersten 16 Tage haben sie meinen Enkel alleine in einen Raum gesperrt. Stellen Sie sich vor, was er durchgemacht hat. Auch ein 10 Monate junges Baby hält die Hamas als Geisel. Noch immer sind Kfir Bibas, sein Bruder und seine Eltern in Gaza gefangen. An dem Ort in Tel Aviv, den alle Geiselplatz nennen. Eine Demonstration für die Freilassung der Bibas-Familie mit Angehörigen, die in großer Sorge sind. Sie haben doch versprochen, Mütter und Kinder freizulassen. Aber kann man von einer Terrororganisation erwarten, dass sie sich an ihren Teil der Abmachung hält? Wie die Hamas ihre Geiseln behandelt, hat auch Elmar Avraham erfahren. Als die Terroristen die 84-Jährige zur Geiselübergabe tragen, schwebt sie in Lebensgefahr. Denn die chronisch Kranke ist auf Medikamente angewiesen, die es in der Geiselhaft nicht gab. Im Namen meiner Mutter kann ich berichten, als sie freikam, hatte sie einen Puls von 40, eine Körpertemperatur von nur 28 Grad und war fast bewusstlos. Die Hamas hat sie unter furchtbaren Bedingungen gefangen gehalten. Was die heute freigekommenen Geiseln über ihre Gefangenschaft berichten, werden die nächsten Tage offenbaren. Am Abend lässt die Hamas erneut 10 Israelis frei und außerdem 2 Thailänder. Im Gegenzug muss Israel 30 palästinensische Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen. Wie die Hamas wohl mit dem 10 Monate alten Kfir Bibas umgeht, fragen sich nicht nur die Menschen auf dem Geiselplatz in Tel Aviv. In Anlehnung an die rot-orangenen Haare der Bibas-Brüder lassen sie orangefarbene Luftballons aufsteigen. Als Zeichen der Hoffnung, dass die Familie bald freikommt.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Susanne.
Vor etwa 2 Jahren hatte der jüdische Musiker Gil Ofarim einem Leipziger Hotelmitarbeiter in einem Video Antisemitismus vorgeworfen. Doch an der Darstellung gab es Zweifel. Deshalb musste sich Ofarim selbst vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe gegen ihn, Verleumdung und falsche Verdächtigung. Nun hat der Sänger zugegeben, nicht die Wahrheit gesagt zu haben.
Eine überraschende Wende am Landgericht Leipzig. Gil Ofarim gesteht, die Antisemitismusvorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erfunden zu haben. In seinem kurzen Statement sagt der Sänger nichts über ein mögliches Motiv.
Ofarim hat sich im Rahmen der heutigen Hauptverhandlung geständig zu den Anklagevorwürfen eingelassen, diese ohne weitere Kommentierung eingeräumt, sich anschließend auch bei dem Nebenkläger entschuldigt, der diese Entschuldigung auch angenommen hat.
Vor rund 2 Jahren hatte Ofarim in einem Instagram-Video behauptet, er sei von einem Hotelmitarbeiter aufgefordert worden, seine David-Sternkette abzunehmen. Dieser bestritt die Vorwürfe, zeigte Ofarim wegen Verleumdung an. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Vom Zentralrat der Juden heißt es heute, Ofarim habe all jenen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt.
Wie man so eine Behauptung in den Raum stellen kann und damit jemand anderes, in diesem Falle ganz konkret den Mitarbeiter des Hotels, im wahrsten Sinne des Wortes so ins Abseits stellen kann, dafür fehlt mir jedes Verständnis.
Das Verfahren wurde nun unter der Auflage eingestellt, dass Ofarim 10.000 Euro zahlen muss, unter anderem an die jüdische Gemeinde Leipzig. Dazu kommt Schmerzensgeld an den Hotelmitarbeiter in unbekannter Höhe.
Finnlands Ministerpräsident Orpo hat angekündigt, die letzte geöffnete Grenze für Personenverkehr nach Russland vorerst komplett zu schließen. Grund ist die ungewöhnlich hohe Zahl Asylsuchender, die in den vergangenen Monaten ohne gültige Papiere aus Russland einreisten. Dahinter vermutet Orpo eine gezielte Aktion Russlands, um Finnland zu destabilisieren. Mehr als 2 Wochen nach dem Einsturz eines Straßentunnels in Nordindien sind alle 41 verschütteten Arbeiter gerettet worden. Den Männern gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes. 17 Tage lang waren sie nach einem Erdrutsch in einem Teilstück eingeschlossen und konnten nur durch schmale Rohre versorgt werden. Das Weihnachtsgeschäft ist für den Einzelhandel traditionell die stärkste Zeit des Jahres. Nach 3 Rückgängen in Folge ist der Abwärtstrend beim Konsumklima nach Angaben des Forschungsinstitutes GfK vorerst gestoppt. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne.
Auch wenn es einen Anstieg der Konsumlaune im November gab, so kann dieser nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kauflaune der Bürger eher mau ist. Das beginnende Weihnachtsgeschäft und die Angebote der sogenannten Black Friday-Tage haben das Geschäft belebt, aber nicht nachhaltig. Für die kommenden Monate ist die Erwartung auf Erholung gering. Zu sehr belasten schlechte Nachrichten die Kauflaune der Leute. Weniger konsumieren, lieber das Geld zusammenhalten, ist die Devise der meisten Bürger. Eine Grundlage für mehr Konsumfreude sehen die Autoren der GfK erst, wenn die Inflation zurückgeht.
Und wieder landen wir beim Geld, bei Sparzwängen der öffentlichen Hand und der Frage, was ist wirklich notwendig und was kann weg? In Sachen Bildung scheint die Antwort eindeutig. Die Gewerkschaften GEW und Verdi haben heute zu einem großen bundesweiten Streiktag aufgerufen. Rund 18.000, darunter viele angestellte Lehrer, sind dem Aufruf gefolgt. Vordergründig geht es um mehr Geld im Tarifkonflikt, aber eine bessere Bezahlung würde wohl auch gegen den gravierenden Personalmangel helfen. Eltern und Kinder bekommen das ja oft genug zu spüren, wenn mal wieder der Unterricht ausfällt. Das ist schon merkwürdig. Da können sich alle einig sein, wie wichtig Bildung ist. Nur passiert dann erstaunlich wenig. Max Kell.
Guten Morgen, St. Pierre.
Morgen, Herr Stotter.
Kurz nach 10, dritte Stunde an der Fritz-Carsten-Schule in Berlin-Neukölln. Für die Klasse 10-4 ist es allerdings die erste Stunde. Der Unterricht davor mal wieder ausgefallen.
Wenn wir überhaupt keine Vertretungsreserve haben, dann fällt einfach der Unterricht aus. Und dann wird der Stoff nicht unterrichtet. Und dann werden die Prüfungen zum Beispiel für den MSA besonders schwierig für diese Generation an Schülerinnen und Schülern.
Vor allem in Physik. Ihr Lehrer hat Ende September gekündigt, einen Job in der freien Wirtschaft angenommen. Ersatz gibt es nicht. Seit 2 Monaten fällt das Fach deswegen jede Woche aus.
Die Schule versucht das irgendwie nachzuholen hinsichtlich Buchaufgaben und anderen Aufgaben, die man in der Freizeit machen kann. Die werden jetzt aber nicht von allen gemacht. Also da ist schon ein Unterschied. Und da hat man auch das Gefühl, dass man im Vergleich zu anderen irgendwie was verpasst.
Lehrermangel. Es muss sich etwas ändern, fordern deswegen heute auch viele Lehrerinnen und Lehrer beim Bildungsstreik in Berlin und in weiteren Städten. Trotz vieler Seiten- und Quereinsteiger, es fehlt an Personal.
Es ist sehr frustrierend, vor allen Dingen, weil man halt dann ja trotzdem alle Kinder mitnehmen will. Und ich möchte, dass es bei den Kindern ankommt und die Kinder darunter leiden. Dadurch macht man sich selber leider kaputter, als man vielleicht sollte und achtet nicht so doll auf die Gesundheit, wie es nötig wäre. Aber ja, es ist einfach unschön zu sehen, wie es vor allen Dingen immer weiter bergab geht und nicht so richtig dagegen getan wird.
Der Frust und die Belastung werden größer. Und das hat schon jetzt Auswirkungen, sagt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Allein in Berlin haben wir im letzten Jahr 1.000 Kündigungen gehabt. Das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen entscheiden sich, diesen Beruf zu verlassen. Das heißt, wir dürfen nicht nur über Geld reden, auch über Geld. Aber wichtig ist, dass wir auch im Bereich Schule die Arbeitsbedingungen in den Blick nehmen, damit wir auch genügend Lehrkräfte finden.
Der Beruf muss dafür wieder attraktiver werden. Und spätestens jetzt ist Zeit zum Handeln, fordert die GEW. Aber wie kann das gelingen? Vor allem auch durch langfristige Lösungen, sagt die Politik.
Zum einen müssen wir die Bestandslehrkräfte, also die, die jetzt schon an unseren Schulen sind, die Pädagoginnen und Pädagogen entlasten. Und die zweite Stellschraube ist ganz klar das Studium. Wie werden wir wieder attraktiv? Ist es wirklich 5 Jahre Studium und 18 Monate Referendariat? Ist es die Dauer? Ist es die Praxisorientierung? Da sind wir auch in einem intensiven Austausch mit den Hochschulen und den Universitäten, gemeinsam mit der Wissenschaftsverwaltung.
Und vielleicht hat die 10-4 der Fritz-Carsten-Schule neben Erdkundeunterricht dann auch mal wieder Physik.
Und wenn es dann mal läuft in den Schulen, können sie Herausragendes leisten. Sie können sogar dafür sorgen, dass jugendliche Straftäter noch rechtzeitig die Kurve kriegen. Denn so viel weiß man. Im Kampf gegen Jugendkriminalität sind die Gesetze der Erwachsenenwelt nicht immer hilfreich. Die Erfahrung ist, dass Teenager viel eher auf Gleichaltrige hören. Auf diejenigen eben, die mittendrin in ihrer Lebenswelt sind. Darum gibt es Schülergerichte wie in Elbingerode im Harz. Als ernst gemeinter Ersatz für eine Strafverfolgung vor Jugendgerichten. Zumindest bei kleineren Delikten. Und diese Schülerrichterinnen und Richter, die brauchen natürlich auch Nachwuchs, der ausgebildet werden muss. Patricia Klima.
In diesem Raum beginnt gleich eine Verhandlung, in der Schüler mit Straftätern ihres Alters über deren Delikte sprechen und auch Sanktionen verhängen. Projektleiterin Evelyn Zinke begrüßt in der Runde 8 Neulinge, die zu Schülerrichtern ausgebildet werden wollen. Sie lernen schon mal, mit wem sie es künftig zu tun haben werden.
Wir verhandeln nur Ersttäter. Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, ist das ein Fall fürs Gremium oder muss das vom Jugendrichter verhandelt werden? Ein Projektleiter sitzt immer bei der Verhandlung dabei. Jetzt wäre der Niklas zum Beispiel, würde jetzt hier an der Seite sitzen und beobachtet diese Verhandlung. Ihr seid nie alleine im Raum, weil es gab auch schon Übergriffe. Ja, aber nicht, dass ihr angegriffen wird, sondern dass jemand ausgerastet ist. Kein Bock drauf, nicht auf euch, Henry, keine Angst.
Die 14-jährigen Neulinge staunen, in was für Situationen sie geraten können. An der Schule wurden sie für das Projekt angeworben. Ein halbes Jahr wird es dauern, bis sie die Regeln eines Schülerrichters drauf haben.
Gereizt hat mich mehr so, dass ich irgendwann definitiv Anwalt werden möchte. Und ich dachte, das ist so was Nettes. Da kann man ja schon mal so ein bisschen in dieses ganze Themengebiet ein bisschen einsteigen.
Ich fand das einfach so schön, wie das vorgestellt wurde und dass da nicht gleich so schwer bestraft wird. Und da dachte ich, sowas ist doch sehr schön und da ich auch die Freizeit dazu habe.
Nun wird eine Verhandlung simuliert. Gestandene Schülerrichter befragen eine Jugendliche in der Rolle einer Täterin, die Parfüm geklaut hat. Diebstahl gehört übrigens zu den häufigsten Jugendstrafdelikten.
Welches Ziel stand dann im Vordergrund? Eher, okay, ich mache das jetzt, um meinen Freunden zu gefallen, um ihnen was zu beweisen, oder eher, ich klaue das, damit meine Mama sich darüber freut?
Ich glaube, in dem Moment wollte ich es halt eher meinen Freunden beweisen, aber das andere war halt auch positiv.
45 Minuten später beraten die Schülerrichter über Sanktionen.
Also, wo wir uns einig sind, glaube ich, ist, dass sie was Schriftliches abgeben muss. Mhm. Eine Art Aufsatz. Ich meine, sie mag ja auch Englisch, das heißt, sie schreibt wahrscheinlich gerne. Das ist ja so eine sprachliche Sache.
Ich habe gerade überlegt, vielleicht den Aufsatz in Englisch, aber das war ein dummer Gedanke.
Außerdem muss sich die Täterin im Parfümgeschäft entschuldigen. Sie kommt mit einem blauen Auge davon, weil sie etwas Reue gezeigt hat und muss nun nicht mehr vor ein Jugendstrafgericht.
Es war ja mehr so, dass sie auf Augenhöhe geredet haben.
Ja.
Und das fand ich sehr gut.
Ich fand es cool, dass da dann wirklich so ein Gesprächsfluss entstanden ist und man mit dem Thema wirklich reden konnte.
Gleichaltrige reden mit Gleichaltrigen über deren Probleme und Straftaten, ohne Paragraphen. Sie verurteilen nicht, sondern versuchen zu verstehen und zu helfen. Dabei landet vor den Schülerrichtern eine ganze Palette an Delikten.
Von einer leichten zur schweren Körperverletzung, Diebstahl, Beleidigung, Recht am eigenen Bild, Cybermobbing, Sachbeschädigung.
Fahrnullführerschein aus Friedensbruch.
Ja.
Einmal hatten wir auch Betrug.
Genau.
Also es ist die ganze Bandbreite
ja.
Quasi. In den meisten Fällen sind halt, wie gesagt, schon alle interessiert daran, dass sich das bessert. Und Jugendliche machen nun mal Scheiße manchmal. Und dafür ist ja das Projekt, dass man nicht gleich so hart bestraft wird.
Wir sagen immer, wir verstehen die Tat, aber wir sind nicht einverstanden.
Das Schülergremium entlaste Jugendgerichte, erzählt die Projektleiterin. Denn kaum einer der Täter, der sich den gleichaltrigen Schülern stellen muss, werde rückfällig. Die neu Angeworbenen sind beeindruckt, schauen respektvoll auf die Schülerrichter. Die haben sich dank des Ehrenamtes entwickelt. Einige ihrer Vorgänger studieren inzwischen sogar Jura oder Sozialpädagogik.
So, das Wetter, das hat doch wohl auch ein hartes Urteil verdient, oder Sven?
Ja, ich denke, da kann man relativ klare Aussagen treffen, wobei man ja immer diesen Moment aufgreifen kann und muss, wo mal Schneebilder auch so richtig schön sein kann, wo Schnee entschleunigend wirken kann. Das tut uns ja manchmal auch ganz gut, aber für den Straßenverkehr ist das Ganze natürlich nichts. Ich will, weil der November fast zu Ende ist, mal kurz darauf kommen, wie nass dieser Monat gewesen ist. Alles, was grün ist, bedeutet, dass es mehr Niederschlag gab, als normal in diesem Monat fallen sollte. Teilweise hier das dunkle Grün, mehr als das Doppelte. Und St. Blasien war der nasseste Ort mit 536 Liter auf den Quadratmeter. Damit Sie das mal einordnen können, wir haben die Zahl hier nochmal hingeschrieben und verglichen mit Dessau im gesamten Jahr 2018, Sie erinnern sich, das war das Dürrejahr, das heiße Dürrejahr, da fielen dort 257 Liter. Also jetzt in einem Monat in St. Blasien mehr als das Doppelte. Daran sieht man, wie das damals trocken gewesen ist und wie das jetzt unglaublich nass war. Neuer Schnee kommt von Norden ins Land, anfangs vereinzelt sogar mit Blitz und Donner. Das Ganze zieht morgen im Tagesverlauf mehr und mehr nach Süden, wo es anfangs freundlich ist. Hier kommt auch nicht richtig viel an. Das Tief verhungert dann mehr und mehr. Später die Schneefallgrenze im Westen so leicht hochgehend auf 200 bis 400 Meter. Das heißt natürlich auf den Straßen vorsichtig sein. Jetzt in der Nacht bitterkalt, Helgoland 0 Grad, sonst minus 1 bis minus 7, im Osten örtlich bis minus 10. Morgen bleibt es dort auch frostig, werden im Südwesten dann doch noch mal Temperaturen bis plus 6 Grad möglich sind. Donnerstag und Freitag, zwei Tage, wo in der Mitte relativ oft die Sonne scheint, im Norden einzelne Schneeschauer unterwegs sind und es im Süden häufiger schneit. Und beim Blick auf die Temperaturen sieht man auf einen Schlag, es ist Winter, obwohl nach dem Kalender noch Herbst ist, Jessie.
Vielen Dank, Sven Plöger. Und danke auch Ihnen fürs Zuschauen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Malschberger und ihren Gästen, unter anderem Oskar Lafontaine und Joachim Gauck.
Ja, und Aktuelles aus aller Welt sehen Sie dann wieder gegen 0.05 Uhr in der Tagesschau.
Und wir sind dann morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin.
Tschüss.